Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Roxana Sharifi und ich bin Rechtsanwältin bei CMS. Und ich interessiere mich sehr für den Bereich Legal Tech und künstliche Intelligenz. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich mich heute mit dem coolsten Nerd von Zürich unterhalten darf. Und das ist Yannick Kilcher. Yannick, ich bin mal ganz frech und stell dich mal ein wenig vor. Du bist wahrscheinlich einer der intelligentesten Typen, die ich kenne, hast deinen Doktortitel an der ETH gemacht im Bereich künstliche Intelligenz und du bist CTO, Chief Technology Officer von DeepJudge. Und DeepJudge ist ein Unternehmen, das im Bereich künstliche Intelligenz und Knowledge Search, insbesondere sprachliche künstliche Intelligenz, für Anwälte und Juristen Dienstleistungen anbietet. Und du machst darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen, aber das würde viel zu weit greifen. Und deswegen bedanke ich mich erstmal, dass du heute hier mit uns bist.
Danke auch.
Ich würde direkt mal als erstes mit der Frage starten. Wir wollen uns ja heute über künstliche Intelligenz im Bereich, vor allem der für Anwälte und für Juristen relevant ist, besprechen. Und mich würde einfach interessieren, kannst du mal für Anwälte und Laien im Bereich künstliche Intelligenz erklären, über was wir uns, also über welche Art von künstlicher Intelligenz wir uns heute unterhalten wollen?
Ich glaube, wenn es zu den Anwälten kommt, dann sind diese Sprachmodelle sehr interessant. Es gab vor vielleicht 10 Jahren eine Welle von Technologien, die basierten auch auf Sprachtechnologie, aber das war, was wir normalerweise Supervised Learning nennen. Das heißt, es gab da Systeme, bei denen musste man den 100 Klauseln zeigen von einer bestimmten Art und dann konnten die danach dieselben Klauseln aus ähnlichen Verträgen zum Beispiel herausfiltern oder finden. Solche Anwendungen gab es bereits vorher, aber jetzt mit den neuen ChatGPT-artigen Modellen, die wir haben, ist es natürlich viel mehr Möglichkeiten, gerade für Anwälte, für alle Leute, aber gerade für Anwälte, da ein bisschen produktiver zu werden. Und der Grund ist, ich muss jetzt nicht mehr 100-mal irgendwas vorzeigen, was ich machen will. Ich kann das Ding einfach fragen und dann gibt es mir irgendeine hoffentlich passende Antwort. Diese Sprachmodelle sind trainiert von Haus aus. Das heißt, das muss man selbst nicht mehr machen. Die sind trainiert auf viel Text, der im Internet so rumschwirrt. Und viel davon ist einigermaßen plus minus im legalen Bereich. Also es gibt auf jeder Website irgendwelche Terms of Service. Die ganzen Parlamente veröffentlichen ihre Daten und so weiter. Das heißt, in diesen Trainingsdaten ist sehr viel Text drin, der eigentlich für den legalen Bereich relevant ist. Und deswegen kann man auch erwarten, dass diese Modelle einigermaßen gut Bescheid wissen, zumindest wie so ein legaler Text generell tönen soll. Die wissen dann nicht unbedingt, was die jetzige Gesetzlage ist oder so.
Und vielleicht kannst du uns erklären, es tönt alles magisch. Man gibt etwas ein und es kommt einfach ganz viel raus. Vielleicht kannst du erklären, wie diese neue KI, die du gerade angesprochen hast, funktioniert.
Die funktioniert generell so, dass es ist relativ einfach. Man gibt ein Stück Text rein, ein Stück inkompletten Stück Text. Und was diese Modelle machen, ist, sie führen den Text einfach weiter. Das ist die Grundbasis von all diesen Modellen. Das heißt, wenn man zu ChatGPT geht oder Microsoft Copilot benutzt oder irgendwie so etwas, dann steckt immer so ein Modell dahinter, wo irgendwie ein Stück Text reingeht und dann das Modell den Text weitermacht. Und die Frage ist natürlich, was steckt man rein und wie macht das Modell den Text weiter? Wenn ich sage weitermachen, dann meine ich einfach das nächste Wort vorhersagen und dann nochmal das nächste Wort, dann nochmal das nächste Wort, dann nochmal das nächste Wort. Und so kriege ich halt so einen Stream von Wörtern, wie man, wenn man ChatGPT benutzt, sieht man ja, die einzelnen Wörter also generiert werden. Wie Beziehungsweise, was stecke ich da überhaupt rein? Ich stecke da rein etwas, wo, wenn der Text weitergemacht wird, ich happy bin. Das heißt, ich kann typischerweise so ein Prompt reintun. Und mit Prompt meinen wir irgendwie so eine Instruktion an das Ding. Das heißt, ich würde jetzt da reintun, hier sind ein paar Bullet Points für eine E-Mail. Und dann die Originalsprachmodelle, die würde man ein bisschen anders prompten als ChatGPT. Bei ChatGPT würde man sagen, bitte schreib mir eine schöne E-Mail aus diesen Bullet Points. Bei den Originalsprachmodellen würde man sagen, eine schöne E-Mail aus diesen Bullet Points würde folgendermaßen aussehen. Wenn ich das reingebe und ich denke mir, oh, wenn jetzt der Text einfach weitergehen würde, sinnvoll, dann kommt als nächstes wirklich die schöne E-Mail heraus. Jetzt hat man in letzter Zeit diese Modelle so ein bisschen drauf trainiert, dass die so assistentmäßig ein bisschen Instruktionen folgen. Deswegen kann man ChatGPT heute sagen, bitte schreib mir eine schöne E-Mail, dann kommt eine schöne E-Mail raus. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Ich gebe Text rein, formatiert in einer Art, wo ich sagen würde, okay, wenn es weitergeht, dann bin ich happy. Und das sind ist die Grundart, wie man das benutzt. Die zweite Frage ist natürlich, wie wird das weitergemacht? Ich habe jetzt immer so vage gesagt, oh, wenn es weitergeht und man macht den Text weiter oder so. Und jetzt, die Frage ist natürlich, wie wissen diese Modelle überhaupt, was sie da schreiben sollen? Und das kommt durchs Training zustande. Das heißt, man füttert diesen Modellen ganz, ganz viel Trainingsdaten. Im Unterschied zu den Systemen, die ich vorher genannt habe, muss man diese Trainingsdaten nicht mehr selbst, wir sagen, dem labeln. Heißt, ich muss jetzt nicht bei jedem Text, den ich reingebe, sagen, das ist gut, das ist schlecht und so weiter, sondern ich muss einfach Text reingeben, ohne irgendwelche menschliche Arbeit da reinzustecken. Und das heißt schlussendlich, ich kann einfach ins Internet gehen, ganz viel Text zusammensammeln, Wikipedia, wie gesagt, diese Parlamentsveröffentlichungen, Bücher, Foren, alles Mögliche zusammensammeln und da reinstecken. Und das führt dazu, dass wir ja Trillionen von Wörter in diese Dinger reinstecken und die dann für Monate lang darauf trainieren lassen. Und dann kommt ein System raus, das generell eine statistische Idee hat, wie Textsprache funktioniert. Und das heißt, wenn ich sage, es macht den Text irgendwie weiter, dann, was es eigentlich macht, ist, es gibt mir die wahrscheinlichste Fortführung des Textes, den ich reingegeben habe, unter der Verteilung, die es von den Trainingsdaten gelernt hat. Das heißt, es denkt sich, okay, wenn ich diesen Text irgendwo im Internet sehen würde, wie würde der weitergehen? Und das ist, was ich dann von ChatGPT oder so als Output kriege.
Okay, das heißt, das ist sehr spannend. Ein ChatGPT-Modell ist also wie ein Papagei, den man lange trainiert hat, eine bestimmte Antwort zu geben. Und er gibt dann wieder diese Antwort, wenn er die irgendwo in seinen Daten sozusagen finden kann. Und ich glaube, das Interessante ist für Anwälte, wir arbeiten vor allem mit Sprache und mit den Daten, die uns ja unsere Klienten zur Verfügung stellen. Und jetzt muss man ja wissen, die anwaltliche Arbeit besteht ja aus zwei Bereichen. Das eine ist sozusagen die Sachverhaltsanalyse, wahnsinnig viele Daten, die wir da in größeren Kanzleien eben mit denen wir da arbeiten müssen. Und das zweite ist sozusagen die rechtliche Arbeit. Und jetzt würde mich interessieren, du bist ja CTO bei einem Unternehmen, die gerade auch Anwaltsleistungen anbieten. Und als moderne Rechtsanwaltskanzlei würde mich interessieren, was macht zum Beispiel jetzt eure Software? Und warum denkst du, ist es wichtig, dass man als Anwaltskanzlei sich modernisiert und sich eben generell mit solchen Fragen beschäftigt? Wie können wir unsere Arbeit verbessern?
Das sind sehr gute Fragen. Vielleicht zum Papagei-Analogie, das wird oft so genannt, das stimmt. Muss da ein bisschen unterscheiden. Diese Modelle, die lernen die Sachen nicht einfach auswendig. Das heißt, die wenn ich ein Output kriege von diesen Modellen, dann ist das nicht, oft nicht 1:1 irgendwas, was irgendwo in den Trainingsdaten da war. Manchmal, aber oft nicht. Was es eigentlich ist, ist es ist so ein schwammiges Wischiwaschi-Gedächtnis. Das heißt, das Ding erinnert sich so ein bisschen an alle Sachen, aber an nichts wirklich genau. Und wenn es dann einen Output macht, dann ist es wie, es hat so eine Idee, wie es weitergehen könnte, generell. Das heißt, sehr wahrscheinlich, außer ich prompte wirklich, dass ein ganz bestimmter Song oder so Songtext kommt oder bekannter Text, den wirklich auswendig gelernt werden kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Output von ChatGPT oder ähnlichen Modellen, dass das komplett neu ist. Und dass das einfach so eine statistische Überlagerung von vielen Trainingsdaten ist. So, also das, genau. Und das macht es eigentlich auch spannend, weil das heißt, ich kann Antworten auf Fragen kriegen, die nirgendwo in den Trainingsdaten waren. Sonst könnte ich einfach Google benutzen. Wir als Firma, wir machen generell Suchmaschinen für interne Dokumentsammlungen. Ich habe gerade eigentlich das Argument gegen Suchmaschinen gemacht, aber für Anwälte ist es immer noch sehr wichtig, Informationen zu sammeln, zu suchen. Und du hast es angesprochen, Sachverhaltsanalyse zum Beispiel. Ich muss irgendwo in sehr vielen Daten Sinn daraus machen. Es gibt noch die zweite Pillar von Suche, und das ist in den eigenen vergangenen Daten, also nicht nur den jetzigen Sachverhalt zu analysieren, sondern zurückzuschauen, habe ich sowas schon mal gemacht irgendwo. Das hilft dann auch, wenn ich zum Beispiel irgendeine Klageschrift oder so schreiben muss, kann ich zurückschauen und sagen, habe ich schon mal sowas geschrieben, weil wenn ich was neu formulieren muss und immer alle Edge Cases abdecken muss und so weiter, geht es viel länger, als wenn ich einfach sagen kann, oh, habe ich schon mal sowas gemacht oder hat ein Partner, der Spezialist auf dem Gebiet ist, schon mal sowas gemacht und dann das einfach sich davon inspirieren lassen. Die Frage ist, warum gehe ich überhaupt zu einer Anwaltsfirma, nicht zu einem Einzelpraktiker? Und die Antwort ist, weil ich halt Gebrauch machen will von allem, was in dieser Firma bis jetzt gemacht wurde. Und da können die Anwaltsfirmen einiges machen mit dieser Technologie. Das ist einerseits solche Suchmaschinen, das ist andererseits auch mit diesen Sprachmodellen. Und die Frage ist halt immer, wie kriege ich meine eigenen Daten in diese Sprachmodelle rein? Ich glaube, das ist die große Challenge der Anwälte jetzt, weil wenn ich ChatGPT benutze, wenn ich Microsoft Copilot benutze und so weiter, dann arbeitet das mit dem Text, den ich jetzt gerade vor mir habe. Und das ist sehr gut, weil das Ding weiß, wie ungefähr eine Klageschrift aussieht. Und das Ding kann mir helfen. Oder es kann mir helfen, E-Mails zu schreiben und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, oh, ich will jetzt aber, dass das wirklich so tönt wie wir. Ich will jetzt aber, dass das unsere Sachen benutzt und so weiter. Ich glaube, da ist im Moment der Stand der Dinge, dass da eigentlich gesucht wird, wie mache ich das am besten? Wie führe ich diese Sachen zusammen? Also das ist so aus unserer Sicht, wo das Feld heute steht. Warum sollte man das überhaupt machen? Das war noch die Frage. Warum sollten Anwälte überhaupt daran investieren, besser zu werden? Und das ist eine gute Frage, weil Anwälte werden pro Stunde bezahlt. Und wenn ich jetzt die schneller mache, dann werden die weniger bezahlt. Bis jetzt, von unserer Sicht, hatten das viele Leute gesagt, aber eigentlich fast keine Anwälte. Also wir haben noch fast keine Anwälte angetroffen, die das gesagt haben. Wir haben Investoren getroffen, wir haben Experten getroffen im Startup-Bereich und so weiter, die das Argument gebracht haben, aber noch fast keine Anwälte, weil die Anwälte wissen alle, wenn ich schneller werde in einem Matter, kann ich mehr Matters machen, kann ich mehr Kunden bedienen, kann ich mehr der Zeit, die eigentlich nicht billable ist, kann ich das schneller machen? Research zum Beispiel, oft nicht billable. Oder wenn ich irgendeinem Erstjahres-Associate irgendwas aufgebe, oh, mach doch mal First Draft, geh doch mal suchen nach ein paar Referenzen. Wenn die da 5 Stunden mit verbringen wo ich eigentlich weiß, das müsste in 20 Minuten gehen, kann ich einem Klienten nicht 5 Stunden abbrechen. Das heißt, es gibt all diese Orte, wo schneller werden vorteilhaft ist. Und das zweite Argument ist eigentlich, dass man eine höhere Qualität erzielen kann. Ich glaube, als Anwaltsfirma mag man auch sich durch Qualität auszeichnen, nicht nur durch Speed, also nicht nur durch Schnelligkeit. Und solche Tools zu benutzen, um die Qualität zu steigern, ist auch vielen, vielen durchaus sinnvoll. Das heißt, ich glaube nicht, dass man das Argument so machen muss. Warum sollte man das überhaupt machen? Ich glaube, wenn die Leute das sehen, dann ist das ziemlich ersichtlich, warum. Sie werden besser, sie werden schneller und Arbeit macht mehr Spaß.
Was mich noch interessieren würde, ist die Frage, bist du der Ansicht, dass diese Tools entweder schon in der Lage sind oder in der Lage sein werden, juristische Argumente zu machen? Also unterstellen wir einfach, dass wir Daten sicher einpflegen könnten in ein Tool und sie wären dort sicher. Und jetzt die Frage, könnte eine KI heute oder ja vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren in der Lage sein, jetzt eine Strategie zu erarbeiten? Wie gewinne ich diesen Fall am besten? Wie baue ich die Klageschrift auf und wie argumentiere ich in welche Richtung? Oder ist das zu komplex, weil da ja zum einen der Sachverhalt reinspielt? Also wie ist denn die Sachlage? Was für Umstände haben wir? Was für Mängel gab es in dem Vertrag? Und wie ist das rechtlich zu bewerten?
Gute Fragen. Vielleicht zuerst zum Einbetten von eigenem Wissen in solche Modelle. Natürlich gibt es Datensicherheit, Considerations und so weiter. Ich glaube, das wird jetzt in der nächsten Zeit einiges besser werden. Am Anfang war es nur Firmen wie OpenAI, die sowas angeboten haben. Die sind natürlich irgendwo in den USA und sind selbst noch etwas shady. Das heißt, Datenvertrauen ist wahrscheinlich eingeschränkt da, aber nach und nach gibt es Offerings, die von, sag ich mal, vertrauenswürdigeren Firmen für solche Anwaltskanzleien, zum Beispiel Microsoft, scheint ein großes Vertrauen zu haben. Ganz einfach, weil die Leute denken, ja, wir benutzen eh schon Word. Also da gibt es mehr Offerings, es wird mehr lokalisierte Offerings geben, das heißt regional oder landspezifisch, dass auch die Daten nicht irgendwo hingehen. Das gibt es schon, aber es wird auch mehr und mehr On-Premise-Lösungen geben, die man wirklich installieren kann im eigenen Netzwerk oder auf eigenen Rechner. Also das, ich denke, solche Sachen werden alle kommen, aber es ist natürlich so, ich kann nicht einfach ins Internet gehen und in ChatGPT mal kurz meine Klientendaten hochladen. Das geht nicht, aber ich glaube, das wird okay gelöst werden in nächster Zeit. Die andere Frage ist natürlich, wie verbinde ich jetzt generell solche Modelle mit meinen Daten? Und da gibt es eigentlich 2 verschiedene Arten. Das eine ist, ich kann jetzt so ein Ding trainieren auf meinen Daten. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ich kann solche Modelle trainieren auf Daten. Jetzt könnte ich einfach so eins nehmen und auf meinen Daten trainieren. Ich glaube, die meisten Leute haben ein bisschen eine falsche Vorstellung, was das macht. Was es macht, ist, das Ding lernt dann nicht einzelne Sachen über die Daten, sondern es lernt so ein bisschen zu tönen wie die eigenen Daten. Das heißt, wenn ich ein Sprachmodell will, das ähnliche Satzstellungen macht, ähnliche Abfolgen, ähnliche Wortwahl und so weiter wie ich, dann trainiere ich solchen Modell auf meine Daten. Das gibt mir, wie vorhin gesagt, es gibt mir ein statistisches Modell, das statistisch gesehen wahrscheinlich einen Text ausgibt im Stil von den Trainingsdaten. Das führt nicht dazu, dass ich dann sagen kann, oh, ich hatte da mal einen Vertrag 1997, um worum ging es denn da genau? Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Diese Modelle sind keine Datenbanken. Die haben nicht Faktenwissen, insbesondere genaues Faktenwissen integriert. Das heißt, die zweite Möglichkeit, wie ich das mit meinen eigenen Daten verbinde, ist, die Daten von extern eigentlich reinzufüttern, während das Modell läuft. Und das macht man typischerweise über eine Suchmaschine, die man mit so einem Modell zusammensteckt. Das heißt, ich kann dann via die Suchmaschine relevante Textstellen aus den eigenen Daten at runtime zur Verfügung stellen. Also so denkt man eigentlich drüber nach, wenn man sagt, mit Daten verbinden. Ob juristische Argumente von solchen Modellen geschrieben werden können, gute Frage. Sie können, aber ob sie Sinn machen im Moment, ist die andere Frage. Das heißt, es wird immer gehen, dass ich sagen kann, schreib mir eine Klageschrift, schreib mir eine Antwort, mach den Schriftwechsel oder schreib da was. Es wird immer was rauskommen. Ich kann das auch fragen, was für Argumente soll ich hier bringen? Und es wird mir irgendwas sagen. Und das Fiese ist eigentlich, es wird auch noch einigermaßen reasonable aussehen. Diese Modelle sind immer so, dadurch, dass sie statistisch sind, heißt es, dass vor allem oberflächlich das immer sehr gut aussieht und sehr plausibel tönt. Und das ist eigentlich ja ein bisschen fies, weil Fehler dann umso schwieriger sind, ausfindig zu machen. Das heißt, ich muss da sehr genau überprüfen und lesen, was das Ding denn schreibt, weil das ist so wie ein gewitzter Student, gewitzte Studentin in einem Mathe-Examen, die irgendwie versucht, die weiß nicht genau, wie es geht, aber versuchen die Studenten da irgendwie so das aussehen zu lassen, als wüssten sie. Oder machen sie so Gleichungen und irgendwo gibt es einen Fehler drin, aber wenn die schlau sind, dann verstecken sie den gut. Und ähnlich, die Sprachmodelle machen nicht absichtlich Fehler, aber die geben einfach Sachen aus, die sehr wahrscheinlich sind, statistisch gesehen. Und das heißt, manchmal sind diese Argumente gut, weil gute Argumente sind statistisch wahrscheinlich, aber manchmal ist das zu komplex und sie geben einfach Sachen aus, die gut tönen und die grammatikalisch und einfach von der Abfolge her gut sind. Wir wissen ein bisschen, wie gut die Modelle im Moment sind im Step-by-Step-Reasoning, also in so logischen Schlussfolgerungen machen, und die sind noch nicht gut. Das heißt, wenn ich wirklich über irgendwas mehrere Schritte nachdenken muss und zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommen muss, oder schon nur, wenn ich abstrakte Entscheidungen treffen muss, also, okay, da ist jetzt jemand, der ist mit dem Auto irgendwie, hat da ein anderes Auto gestreift und gab so einen Kratzer und jetzt steht irgendwo in einem Vertrag bei der Versicherung drin, wenn da eine selbstverschuldete Schadstelle ist und so weiter. Und dann muss ich schlussfolgern, ja, ist das jetzt selbstverschuldet? Muss ich mir den Sachverhalt anschauen und so weiter? Wie gesagt, ich kann das aus dem Modell geben und da wird das irgendwas rauskommen, aber ich würde dem heutzutage nicht vertrauen. Das heißt, dieses ganze Reasoning zu machen, ist im Moment außerhalb von dem, was diese Modelle zuverlässig machen können. Und ob das kommen wird, wer weiß, wahrscheinlich nicht so schnell. Wahrscheinlich werden die Modelle besser drin werden, längere Texte zu lesen, zu schreiben, aber schreiben basierend auf Referenzen und basierend auf Inputs von Menschen. Und wahrscheinlich sind die weniger gut drin, wirklich solche Schlussfolgerungen zu ziehen. Das heißt, die eigentliche Anwaltsarbeit, die einerseits strategische Arbeit, die richtigen Fragen zu stellen überhaupt, die Arbeit, wie, was ist meine Strategie, was sind meine Argumente, die Abstrahierfähigkeit, wo ich Sachverhalte und Gesetzesstellen, Rechtsprechung und so weiter zusammenbringe, weil im abstrakten Sinn die eigentlich übereinstimmen, das ist nach wie vor unberührt von diesen Modellen oder größtenteils unberührt. Die Arbeit, wo ich durch 500.000 E-Mails durchgehen muss und schauen muss, wo wird eigentlich über Klient Herr Meier gesprochen oder Bankkunde Herr Meier, weil da irgendein Verdacht besteht, das wird ganz, ganz schnell wegautomatisiert, auch wenn es ein bisschen komplexer ist.
Also es ist schon mal eine gute Neuigkeit für mich als Rechtsanwältin, aber auf der anderen Seite in zweierlei Hinsicht, weil ich habe weder die mentale Kapazität, 800.000 Dokumente nach Herrn Meier durchzusuchen, und vor allen Dingen ist meine Qualität da, glaube ich, nicht so gut wie von einem Tool, das eben keine Probleme mit Konzentrationsschwierigkeiten nach dem 100.000. Dokument hat. Und auf der anderen Seite würde uns das als Rechtsanwälten eben viel mehr Möglichkeiten geben, uns weiterzubilden, diese strategischen Fähigkeiten noch weiter zu verbessern, die im Moment vielleicht für Sachverhaltsarbeit draufgeht, die wir in vielen Fällen eben überhaupt nicht abrechnen können gegenüber dem Mandanten, weil es einfach zu viel wäre und unangemessen. Was ich mich gefragt habe, es gibt im Moment viele riesengroße Modelle, also Chat, GPT oder OpenAI, das sind Riesenunternehmen, wo man, zumindest mein Eindruck, gesagt hat, die sind so groß, das sind die einzigen, die am Markt bestehen können, weil die die finanziellen Mittel dazu haben und die Datenmengen. Jetzt ist aber mein Eindruck, dass wir viele Branchen haben, die, wie wir jetzt gerade besprochen haben, eigentlich mit ihren eigenen Daten trainieren möchten. Kann man sagen, dass von diesen großen Sprachmodellen es auch irgendwo eine Entwicklung geben wird in viel mehr spezialisierte Tools, individualisierte Tools für die persönlichen Bedürfnisse und wir auch gar nicht mehr die Riesendatenmengen dafür brauchen?
Schwierig. Wir wissen von der Forschung her, je mehr Daten gefüttert werden, desto kompetenter werden diese Modelle, kompetent in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht wirklich Kompetenz, es heißt einfach, mehr Daten heißt einfach, die Modelle lernen eine bessere Statistik über die Daten. Das heißt, sie können dann mehr, besser einschätzen, wie wahrscheinlich ein Text aussehen wird. Und das gilt auch für die Größe der Modelle, das heißt die entsprechenden Ressourcen, die man reinsteckt an Rechenpower und so weiter. Je mehr generell, desto kompetenter oder desto mehr Sachen kann ich danach mit diesen Modellen zuverlässig machen. Es ist im Moment so. Es gibt Tricks und Tricks, wie man das wieder ein bisschen kleiner hinbekommt. Aber wenn man diese, also wenn ich jetzt ein Modell habe, das hat, sagen wir einfach mal, 1000, kostet mich 1000 Computer, um zu bauen. Und dann habe ich einen Trick und ich kann das gleiche Qualitätsmodell nur noch mit 100 Computer bauen, also eine 10-mal Kostenreduktion. Wenn ich diesen gleichen Trick so anwende, aber trotzdem 1000 Computer verwende, also ein Modell, das eigentlich vorher 10.000 gebaut hat, dann bin ich wiederum besser. Das heißt, auch mit allen Tricks, die diese Ressourcen runterbringen werden, es ist immer so, wenn ich mehr Ressourcen reinstecke und halt dann diese Tricks auch noch mache, dann kriege ich bessere und kompetentere und nützlichere Modelle und Tools. Das heißt, ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich denke jetzt mal, Anwälte werden für die nahe und mittelfristige Zukunft solche Sachen wie Microsoft Copilot, was eigentlich ein generelles Modell ist. Also das wird nicht nur Anwälten, das wird in Word sein. Das heißt, das wird dann von Anwälten, von Sachbearbeitern bei irgendwo, das wird von Wissenschaftlern, das wird von Studenten, das wird von Lehrern, das wird von überall. Word benutzt ist ein universelles Tool. Und trotzdem wird es wahrscheinlich so sein, dass die Modelle, die das powern werden, gut genug sind, zumindest für die meisten Arbeiten, die man damit machen will. Wenn man an spezialisierte Modelle denkt, dann ist das immer ein bisschen, das kann man machen, aber man muss genug Daten haben. Und die meisten Firmen denken, ja, wir haben viele, viele Daten. Nein, die Daten sind nicht groß genug, um ein eigenes Modell zu trainieren. Sie sind groß genug, um eins anzupassen. Das kann man machen. Aber wie gesagt, was es machen wird, ist, es wird so ein bisschen lernen zu tönen wie die Firma. Es wird nicht irgendwie über die eigenen Daten Bescheid wissen. Und deswegen ist eine gute Strategie, und das hört man heutzutage öfter, ist dieses Retrieval Augmented Generation, RAG, RAG, sagen die Leute. Aber das heißt, ich nehme ein Modell, das kann ein trainiertes auf Eigendaten sein, aber das kann eben auch ein generelles Modell sein, und kombiniere das mit einer Suchmaschine, das ist das Retrieval dann, so dass eigentlich, wenn ich was machen will mit dem, und ich sage mal, schreib mir mal eine Klageschrift zu Versicherungsbetrug. Was es dann macht, ist, es macht nicht einfach den statistischen Output, den wir vorhin gesagt haben, sondern es benutzt die Suchmaschine und sagt, ah, Vielleicht wird es helfen, wenn ich mal 3-4 solche Klageschriften von vergangenen Mandaten mir hole. Und während ich die neue produziere, mir die Referenzen anschaue und dann darauf basierend etwas generiere. Und so kriege ich eigentlich eigene Daten in diesen Prozess rein, ohne dass ich das Modell trainieren muss auf eigenen Daten. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass ich wirklich echte Referenzdaten habe und nicht nur so ein statistisches, schwammiges Gedächtnis von, wo ich mal drauf trainiert habe. Das ist der Unterschied. Die beiden Sachen, also Retrieval, aber auch Trainieren von Modellen, die sind kombinierbar. Das heißt, ich kann beides machen. Aber meine Voraussage wäre, dass Anwälte nach wie vor generelle Modelle von solchen großen Firmen benutzen werden, weil die sind einfach alles Könner. Und das heißt, unter deren Kompetenzbereich sind auch so Sachen wie juristische, zumindest Paragraphen mal schreiben, wenn die Referenzen gut sind. Das heißt, meine Voraussage wäre, Anwälte werden große Modelle, alles können benutzen, aber kombinieren mit eigenen Daten durch Retrieval oder durch irgendwie, dass ich die Referenz halt reingebe, während das läuft. Von dem her gibt es einen Nutzen für spezialisierte Modelle, Sprachmodelle? Wahrscheinlich ja, aber es ist nicht unbedingt nötig.
Aber das ist sehr spannend und ich glaube, das bringt mich dann zu meiner nächsten und fast schon obligatorischen Frage, wenn wir uns hier unterhalten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es bei den Retrieval-Modellen so, dass sie mal trainiert wurden auf Riesendatenmengen. Und man dann für den speziellen Anwendungsfall dann seine eigenen Daten eingibt. Das bedeutet ja aber dennoch, dass diese riesen Datenmengen irgendwo im System herumgeistern, im Brain. Und jetzt ist natürlich, und jetzt komme ich zur obligatorischen Frage, was für ethische oder generell Probleme siehst du, vielleicht auch im Bereich für Anwälte, wenn wir jetzt alle anfangen, langsam uns dahin zu entwickeln, dass wir lernen, mit diesen Tools umzugehen und die immer mehr in unsere Arbeit einbinden und vielleicht nächste Generationen gar nicht mehr, so wie wir jetzt noch von ganz selbst gearbeitet haben, sondern immer diese Tools nutzen, dass da irgendwelche Fragen wie, sind diese Daten von der Qualität her überhaupt so gut oder bringen die uns vielleicht in die Richtung, dass wir immer nur noch bestimmte Argumente liefern? Und ja, also das wäre noch eine Frage, die mich interessieren würde.
Auch sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Aspekte dazu. Viele Anwälte, vor allem, sage ich mal, auf Partnerlevel, die machen sich im Moment Gedanken, wie sie in Zukunft die jüngeren Anwälte ausbilden sollen, weil die selbst haben genauso gelernt, indem sie diese First Draft, diesen ersten Entwurf selbst gemacht haben. Die mussten selbst Daten suchen gehen, da mussten die da sich hinsetzen und wirklich entweder irgendwas, was sie gefunden haben, anpassen oder 5 Sachen irgendwie zusammen machen und dann gehen sie zum Partner hin und der sagt, das ist ja völliger Hump, das ist völliger Müll, kriege ich Redlines, das ganze Ding Redline zurück und dann mache ich das nochmal und nochmal und nochmal und um eigentlich schon nur zu diesem ersten Entwurf zu kommen, fließt viel Fleißarbeit rein für junge Anwälte. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Schritt in der Zukunft ersetzt wird. Weil, wie gesagt, wenn ich so ein Modell habe, das mit einer Suchmaschine zusammentue, dann ist es in der Lage, sich selbst Referenzen zu holen oder ich kann selbst mit der Suche gute Referenzen finden, die dir so ein Modell geben und sage, schreib doch mal einen ersten Entwurf. Und einen ersten Entwurf, das geht. Also das wird noch nicht ein fertiges Dokument sein, das wird noch, muss noch viele Anpassungen haben, aber so einen ersten Entwurf, das wird gehen. Und das, dann ist schon die Frage, wie bilde ich jetzt die jungen Leute aus, wenn die das nicht mehr selbst machen? Und ja, ich weiß auch nicht. als der Taschenrechner erfunden wurde, hatten die Leute wahrscheinlich auch Angst. Oh, was machen die Leute denn jetzt? Ich musste immer noch selbst rechnen und so weiter. Ich weiß, wie das geht. Und jetzt können die ganzen Jungen einfach einen Taschenrechner machen. Ja, okay. Heutzutage weiß niemand mehr, wie man Kopf rechnet, aber brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, irgendwie muss die Anwaltsbranche herausfinden, wie sie Leute darin ausbilden, die Qualität von so einem Output gut einschätzen zu können, ohne dass die Lernmethode dafür ist, ich muss das 50 Mal selbst von Hand gemacht haben. Also da muss irgendeine Education, ein Umdenken in der Ausbildung von jüngeren Anwälten passieren. Und ich mache mir da nicht so große Sorgen, aber ich sehe, das ist durchaus ein Ding, das sich ändern muss in der Branche. Also ich glaube, das ist das eine. Das andere sind ethische Fragen im Bereich von diesen Modellen. Ich mache mir weniger Sorgen um ethische Fragen, sage ich mal, weil, okay, jetzt habe ich so ein Sprachmodell und vielleicht hat das irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ein bisschen in eine Richtung ist oder die immer so dieselbe Art von Argumenten macht. Aber kann mir niemand sagen, dass, wenn ich zwei Partner in der Firma habe, die sich auf was spezialisieren, dass die nicht auch immer ihre Lieblingsargumente haben und dann nicht auch völlig subjektiv sagen, ja, da machen wir jetzt diese Strategie, weil und das ist so, wie man die Glückssocken anhat. Oder so. Also ich sehe nicht so, warum das groß anders sein sollte. Wahrscheinlich mit so einem Sprachmodell, je nach Größe der Firma, Qualität der Leute, also der Partner darin, habe ich wahrscheinlich noch eine größere, sag ich mal, Diversität an Output, als wenn ich immer zu den gleichen Personen, Spezialisten gehen, die das gleiche Ding machen. Ja, es ist natürlich so, alles, was diese Modelle ausgeben, ist basierend auf der Verteilung der Trainingsdaten. Und eine große Sorge ist, dass diese Trainingsdaten natürlich nicht alle aktuell sind. Das heißt, die sind von ziemlich allem, was man im Internet findet. Glücklicherweise ist die moderne Welt so, dass jedes Jahr mehr Daten produziert werden als in den Jahren zuvor. Und deswegen sind viele der Daten relativ aktuell. Aber trotzdem, es gibt durchaus veraltete Daten. Diese Modelle, die lernen auch nicht unbedingt dazu, wenn man sie benutzt. Das heißt, irgendwann wurden die Daten abgekappt. Das heißt, die wissen nicht über neue Sachen Bescheid und so weiter. Also ich denke, die Gefahren sind eher da, dass man das wirklich als als Schreibhilfe benutzen muss und nicht als Wissensdatenbank. Vor allem nicht, wenn man darauf bedacht ist, immer das aktuelle Wissen zu haben. Das muss man wirklich selbst irgendwie reinbringen. Entweder, wie gesagt, man gibt es als Referenzen mit oder man schreibt es ins Prompt oder man sieht sich halt einen Output an und schaut, ist das, was ich will? Ist das nicht, was ich will? Ist das gut? Ist das schlecht? Das muss man selbst noch machen. Und ich denke, das Letzte, wenn Leute über ethische Sachen fragen, dann meinen die oft irgendwelchen Bias in Outputs und so weiter. Persönlich, es ist natürlich ein Problem in einigen Anwendungsgebieten von dem. Jetzt aber im Spezifischen für juristische Texte und Fragestellungen und so weiter wahrscheinlich weniger, zumindest in den Bereichen, die ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ich da einen Vertrag zwischen zwei Pharmafirmen schreibe, dann ist irgendwelcher Gesellschaftsbias und so weiter, das ist eigentlich ein Thema, das kommt nicht so zum Schlag. Jetzt, wenn ich vielleicht irgendwo in Kriminalfällen unterwegs bin, vielleicht mehr. Das ist außerhalb von dem Gebiet, wo ich groß bis jetzt mitgearbeitet habe. Aber ich denke, für die meisten der juristischen Fragestellungen ist es so ein Thema, das muss man sich bewusst sein, aber ist jetzt nicht eine Gefahr, die jetzt gerade einschlagend ist und irgendwie dazu führt, dass ich diese Sachen nicht benutzen kann.
Ja, vielen Dank. Das sind ja alles gute Argumente, auch für uns als Juristen, dass wir wissen, es braucht uns nach wie vor auch in gewissen Momenten die richtigen Glücksocken anzuziehen und zu entscheiden, wie wir da vorangehen wollen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die ganz vielen spannenden Inputs, die wir heute bekommen haben. Die werde ich sicher mitnehmen und mir noch meine Gedanken machen. Und ich glaube, da wird es noch einige Fragen geben, wo ich nochmal an dich zurückkommen werde. Danke, Yannick.
Vielen Dank.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.